Deutschlandfunk.
Ihr seid im Hörsaal, eurem Wissenspodcast von Deutschlandfunk Nova. Bei uns gibt es die interessantesten Vorträge für euch aus allen möglichen Wissenschaftsfeldern. Zweimal die Woche frisch und frei Haus. Ich bin Katrin Ohlendorf. Hi und willkommen. Ja, und in dieser Folge, da geht es um Suchtforschung und die offene Drogenszene. Wenn ihr in einer größeren Stadt wohnt oder öfters mal in einer größeren Stadt seid, dann kennt ihr das vielleicht, diesen Eindruck, dass immer mehr Menschen ganz offen Drogen nehmen, harte Drogen, Crack zum Beispiel. Also hier in Köln, wo ich wohne, da sehe ich das selbst immer mal wieder, wie jemand in einem ganz normalen Hauseingang, in einem ganz normalen Wohnviertel, nicht hinterm Bahnhof oder so, hockt und sich in aller Offenheit auf einem Löffel was zurechtkocht. Ja, und das scheint hier und anderswo auch so, als ob immer mehr Menschen auf der Straße leben und richtig verwahrlosen. Die offenen Drogenszenen, die sind in vielen Städten in Deutschland ein Thema, wegen der Betroffenen natürlich, aber auch, weil Anwohner oder Passanten sich nicht sicher fühlen, Angst haben, auch sauer sind und Geschäftsleute zum Beispiel in solchen Hotspots auch über weniger Einnahmen und mehr Diebstähle klagen und. Da gibt es eine Menge Diskussionen. Also, wie verändern sich die offenen Drogenszenen gerade und was kann man tun? Dazu forscht Daniel Daimel.
Diese Menschen, die sind sowohl wohnungslos, die sind suchterkrankt und die sind psychisch krank. Also die haben alles drei. Und wir müssen bereit sein, neue Wege zu gehen. Und nur dann kommen wir zur Lösung, wenn wir sowohl den Betroffenen gut weiterhelfen, aber eben auch schauen, welche Ansätze braucht es in den Sozialräumen, um diese Konfliktlinien zwischen Mehrheitsgesellschaft und vulnerablen Randgruppen vernünftig begegnen zu können.
Daniel Daimel ist Sozialarbeiter, Suchttherapeut und Professor für Gesundheitsförderung und Prävention in der Fakultät Sozialwissenschaften an der Technischen Hochschule Nürnberg. Und außerdem ist er noch Gastwissenschaftler in der Klinik für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin der LVR-Klinik Essen und der Universität Duisburg-Essen. Seine Arbeitsschwerpunkte, die liegen in der sozialwissenschaftlichen Sucht- und HIV-Forschung. Ja, und Daniel Daimel redet nicht nur über Menschen in der offenen Drogenszene, sondern auch mit ihnen, um herauszufinden, was da genau los ist und wie man es ändern könnte, zum Wohle aller Beteiligten. Wie er geforscht hat, was er herausgefunden hat und welche neuen Wege, wie er eben sagte, er auf Basis seiner Arbeit für sinnvoll hält, das hören wir jetzt. Den Vortrag hat er exklusiv für den Hörsaal, also exklusiv für euch gehalten und ist dafür im März 2026 extra zu uns ins Studio gekommen. Danke dafür nochmal. Daniel Daimel.
In meinem Vortrag werde ich heute zur Situation in offenen Drogenszenen sprechen. Offene Drogenszenen gibt es in vielen Großstädten in Deutschland und die Konflikte um offene Drogenszenen haben in den letzten Monaten und Jahren zugenommen und das wird Gegenstand meines Vortrags sein. Sie kennen die Situation vielleicht, Sie gehen durch eine U-Bahn-Station oder über einen zentralen Platz in Ihrer Stadt. Sie sehen dort Menschen, die sehr hektisch hin und her laufen. Manche von ihnen rauchen über eine Glaspfeife eine Substanz, andere inhalieren den Dampf einer Substanz, die sie auf einer Alufolie aufkochen. Diese Menschen wirken sehr stark verelendet. Sie sind Teil der offenen Drogenszene. Subjektiv entsteht der Eindruck, dass immer mehr Menschen im öffentlichen Raum Crack oder auch andere Drogen konsumieren. Früher gab es irgendwie nicht so viele sichtbare Obdachlosigkeit und Verelendung. Jedenfalls ist das die Wahrnehmung, die viele Menschen so rückmelden. Gleichzeitig gibt es in einigen Städten eine Diskussion um Sicherheit und den öffentlichen Raum. In meinem Vortrag werde ich auf die Situation von Menschen in offenen Drogenszenen eingehen und zeigen, wie sich deren Situation in den letzten Jahren stark verändert hat. Zudem werde ich darauf eingehen, warum Suchthilfe mit den etablierten Hilfen an ihre Grenzen kommt und welche Arbeitsansätze diskutiert werden, um diesen drogenkonsumierenden Menschen in diesen offenen Drogenszenen effektiv helfen zu können. Ja, aber was ist denn eigentlich eine offene Drogenszene? Wie wird das in der Wissenschaft diskutiert, auch in der Forschung? Das ist ja ein gegenläufiger Begriff. Und aus einer wissenschaftlichen Perspektive lässt sich sagen, dass offene Drogenszenen innerstädtische Gebiete sind, in denen es eine hohe Konzentration von Drogenkonsumierenden gibt Es gibt dort Drogenhandel in einem bestimmten Areal und es werden spezifische Substanzen dort verkauft, gehandelt und eben auch konsumiert. Diese Szenen und diese Orte sind lokal sehr unterschiedlich. Also es hängt davon ab, welche Drogen verkauft werden, wie die Kontrolle über den Verkauf dieser illegalen Substanzen funktioniert. Und es gibt eben auch nochmal geografische Spezifika. Von daher kann man nicht sagen, jede offene Drogenszene ist gleich. Da gibt es schon durchaus lokale Unterschiede. In den letzten 10 Jahren lässt sich aber grundsätzlich festhalten, dass in Deutschland die Situation in offenen Drogenszenen sich sehr deutlich verändert hat. Bis ungefähr 2016 war Heroin die leitende Substanz in diesen offenen Drogenszenen. Heroin ist ein Opioid und führt zu einer starken Sättigung. Das heißt, wenn man 4 bis 5 Mal ungefähr am Tag Heroin konsumiert, benötigt man auch nicht mehr von der Substanz. Man wird nicht entzügig und es macht auch nicht unbedingt Sinn, viel mehr zu konsumieren, da die Rezeptoren im Gehirn mit diesem Opioid belegt sind. Seit 2016 hat sich die Situation in vielen Städten schrittweise sehr stark verändert. Viele Konsumentinnen, die bisher Heroin konsumiert haben und eben auch andere Drogen, sind dazu übergegangen, Kokain zu Crack zu verarbeiten, also selber herzustellen und das Kokain dann zu rauchen. Also Crack ist Kokain, das mit Backpulver und Wasser aufgekocht wird und dadurch rauchbar gemacht wird. Und Crack-Kokain und Heroin funktionieren gänzlich unterschiedlich. Heroin hat eher eine sedierende, beruhigende Wirkung und Kokain putscht eben auf, stimuliert und hat eben einen ganz anderen Effekt. Crack war bis dahin eigentlich ein ausschließlich lokales Phänomen in Hamburg, Frankfurt am Main und in Hannover. Und sonst taucht es eigentlich in Drogenszenen überhaupt nicht auf oder nur mal so am Rande als Einzelfenomen, aber nicht so, dass das in größeren Gruppen auch verkonsumiert wird. Ja, Crack ist wie Kokain auch, wird eben stimulierend auf das zentrale Nervensystem. Es kommt zur Hemmung und Wiederaufnahme von Neurotransmittern wie Noradrenalin, Serotonin und Dopamin. Es steht ein sehr starker und kurzer Rausch und unmittelbar nach diesem Rauscherleben, das wirklich auch nur ein paar Minuten anhält, ist das Verlangen nach der Substanz sofort wieder da. Also es entsteht eine sehr hohe psychische Abhängigkeit. Und das macht in der Qualität einen ganz großen Unterschied gegenüber dem Heroinkonsum, der bis dahin etabliert war. Zudem wirkt Kokain lokal betäubend, also hat eben auch nochmal eine sedierende Wirkung. Die Folgeschäden, wenn man eben jetzt Kokain raucht, als Crack raucht, sind sehr vielfältig. Also sowohl was die körperlichen, die psychischen, aber auch die sozialen Folgen angeht. Akute Folgenschäden können sein, dass es zu epileptischen Anfällen kommt, aber weil eben die Substanz geraucht wird und sie eben auch lokal betäubend wirkt, kommt es zu Verbrennungen im Nasenrachenbereich und der Lunge. Es entsteht die sogenannte Crack-Lunge, also Ascheablagerung in der Lunge. Es kommt zur Schwächung des Immunsystems, der Blutgefäße, die werden geschädigt, Nerven, Leber, Herz und Nieren. Eine weitere Folge ist, dass das Bedürfnis zu essen und zu trinken deutlich reduziert wird und es kommt zum starken Gewichtsverlust. Also deswegen sehen die Menschen dann häufig auch sehr abgemagert aus, weil sie einfach nicht mehr essen und trinken. Die psychischen Folgen sind ebenso sehr mannigfaltig. Es kann zu Depressionen kommen, zu Schlafstörungen. Der Tag-Wach-Rhythmus ist gestört. Also es gibt Menschen, die 2, 3 Tage am Stück nicht mehr schlafen und ja, dann eben auch nicht zur Ruhe kommen. Es kommt zu inneren Unruhe, inneren Leere und eben auch zu psychotischen Zuständen, paranoiden Wahnvorstellungen, Halluzinationen. All das kann eben eine Konsequenz sein aus einem vor allem kontinuierlichen Konsum von Crack. Aber warum sind jetzt nun die Menschen dazu übergegangen, in den letzten Jahren Crack zu rauchen und vom Heroin wegzugehen? Wenn wir uns das mal anschauen wollen, dann muss man die Perspektive erweitern und die Situation in den internationalen Drogenmärkten mal genauer anschauen. Bis ungefähr 2016 haben wir weltweit gesehen ungefähr 1300 Tonnen Kokain auf dem Weltmarkt gehabt, die jedes Jahr produziert und eben auch verkauft wurden. Und wir haben seitdem einen rasanten Anstieg des verfügbaren Kokains auf dem Weltmarkt. 2023 waren es ungefähr 3.700 Tonnen. Das heißt, das hat sich fast verdreifacht, die Menge an Kokain auf dem Weltmarkt. Und neben den USA ist Europa einer der Hauptabsatzmärkte für dieses Kokain. Ja, wie ist es dazu gekommen, dass wir jetzt so viel Kokain auf dem Markt haben, dass sich die Zahl eben fast verdreifacht hat innerhalb eines solchen Zeitraums? Das hat was damit zu tun, eigentlich mit einer sehr positiven Situation in Kolumbien. Dort hat es lange Zeit einen Bürgerkrieg gegeben zwischen den FARC-Rebellen, einer Rebellenorganisation und dem kolumbianischen Staat. Und 2016 hat es dort ein Friedensabkommen gegeben und die FARC haben ihren Krieg quasi eingestellt. Die FARC haben bis 2016 den Kokainmarkt überwiegend in ihren Händen gehabt. Und Kolumbien ist das Hauptanbaugebiet für die Coca-Pflanze und ein Hauptproduktionsland für Kokain weltweit. Und durch dieses Friedensabkommen und dadurch, dass die FARC sich dort zurückgezogen haben, haben sie ein Machtvakuum hinterlassen. Und bis 2016 geht man davon aus, dass ungefähr 3-4 Organisationen die Kokainproduktion unter sich aufgeteilt haben. Die Vereinten Nationen gehen inzwischen davon aus, dass es um die 80 Organisationen sind, die den Kokainmarkt jetzt dort hineingegangen sind. Die Anbaufläche für die Coca-Pflanzen wurde vergrößert, es wird viel mehr produziert und deswegen wird viel mehr hochreines Kokain auf den Markt gebracht. Dieses Kokain wird allerdings nicht jetzt ausschließlich in offenen Drogenszenen verkonsumiert, sondern in der Mitte der Gesellschaft. Also Kokain ist, nachdem jetzt wir die Teillegalisierung oder Entkriminalisierung von Cannabiskonsumierenden haben in Deutschland, ist Kokain die am häufigsten verkonsumierte illegale Droge in Deutschland. Und ein Teil dieses Kokains landet eben in offenen Drogenszenen und die Menschen haben auch vorher dort neben dem Heroin auch Kokain verkonsumiert. Sie sind jetzt aber dazu übergegangen, das Kokain zu Crack zu verarbeiten. Und wir sehen diese Zunahme des Crack-Konsums ungefähr auch seit 2016, 2017. Da fing das langsam an und es wurde nochmal sehr stark beschleunigt in der Zeit der Corona-Pandemie 2020 bis 2022. In dieser Zeit, vor allem in diesen Lockdown-Phasen, man kann sich da kaum noch dran erinnern, aber das war ja schon eine hochbelastende Zeit für uns alle. Aber für Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt auf der Straße haben, war es noch mal viel stärker belastend, weil einerseits Unterstützungsangebote nicht mehr verfügbar waren, Hilfseinrichtungen waren nicht mehr so geöffnet und sie mussten eben ja mit der Situation umgehen und haben natürlich über lange Zeiträume gelernt, wenn belastende Situationen da sind, dann kann ich diese negativen Emotionen, Gefühle durch den Konsum von Drogen bekämpfen. Und eine Droge, die dann eben sehr verfügbar war, war eben Kokain. Und der Effekt, also Kokain zu rauchen, ist um ein Vielfaches stärker, als wenn man es nasal konsumiert oder auch intravenös konsumiert. Und deswegen sind viele dazu übergegangen, stärkere Konsummuster zu entwickeln, um sich eher dicht zu machen und die Situation besser erträglich zu machen. Und das war ein Beschleuniger dieser Krise, dass es dann eben Menschen dazu übergegangen sind, in der Corona-Pandemie ja mit dem verfügbaren Kokain Crack herzustellen und dann das eben auch verstärkt zu konsumieren. Es hat dann auch sowas gegeben wie eine Art soziale Ansteckung. Also offene Drogenszenen sind eben auch ein soziales Gebilde. Und wenn dann alle oder viele dazu übergehen, eine bestimmte Substanz konsumieren, dann breitet sich das eben auch in so einer Gruppe durchaus aus. Ein weiterer Trend, den wir sehen auf dem weltweiten Drogenmarkt, ist die Produktion von Schlafmohn, die rückläufig ist. Schlafmohn ist eben eine Pflanze, die vor allem in Afghanistan kultiviert und hergestellt wird. Und aus dem Saft des Schlafmohns wird eben Rohopium hergestellt und daraus wird dann eben durch eine weitere Synthetisierung Heroin produziert. Und die Taliban, die in Afghanistan an der Macht sind, haben 2022 ein Verbot erlassen, dass eben Schlafmohn nicht mehr kultiviert und hergestellt werden kann. Und wir sehen eben einen sehr deutlichen Rücklauf des verfügbaren Heroins auf dem internationalen Weltmarkt. Bis 2022 waren es ungefähr 570 bis 580 Tonnen Heroin auf dem Weltmarkt. 2024 waren es nur noch 202 Tonnen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine Substanz, die in großen Mengen verfügbar ist und auf der anderen Seite eine Substanz, die eben nicht mehr so verfügbar ist, die auch nicht mehr so rein ist. Also es wird eher gestreckt, das Heroin, was verbleibt. Und das sind eben so zwei Faktoren, die miteinander in Bezug stehen. Crack ist das eine Problem, was schon virulent ist und sehr um sich gegriffen hat in den letzten Jahren. Wir sind im Moment in einer Entwicklung, die uns sehr mit Sorge behaftet ist, nämlich dass diese Lücke des Heroins auf dem Weltmarkt dazu führt, dass eben synthetisch hergestellte Opioide vermehrt auf den Markt gedrängt werden. Also dass Drogenkartelle nicht mehr das Produkt Heroin auf den Markt bringen, sondern synthetische Opioide. Und Schlagwort ist da Fentanyl oder auch Nitazene. Das sind Substanzen, die rein chemisch hergestellt werden in Laboren, auch zur Gruppe der Opioide gehören und einen ähnlichen Effekt haben wie Heroin, aber eben um ein Vielfaches potenter sind. Fentanyl ist ein Medikament, also als Medizinprodukt zugelassen. Es wird aber auch illegal auf dem illegalen Drogenmarkt produziert und hergestellt. Fentanyl ist auch bekannt, weil es ein Teil der Problematik war, der Opioidkrise, die in den USA um sich schlägt seit vielen Jahren. Und Fentanyl ist ungefähr 50 Mal so stark wie Heroin. Es funktioniert ähnlich wie andere Opioide auch. Es wirkt auf das Belohnungssystem im Gehirn, wirkt sehr verstärkend. Es hat ein hohes Missbrauchspotenzial und führt eben zu einer psychischen als auch körperlichen Abhängigkeit. Eine andere Substanzgruppe, die in den letzten Jahren vermehrt aufgekommen ist, ist die Gruppe der Nitazene. Das sind synthetische Opioide, die gar keine Zulassung als Medizinprodukt haben, weil sie so potent sind, dass man sie eigentlich gar nicht mehr vernünftig dosieren kann. Und Nitazene sind nochmal deutlich stärker als Fentanyl. Es gibt Nitazene, die ungefähr 500 Mal so stark wie Heroin sind. Und da reicht dann wirklich ein salzkorngroßes Stück dieser Substanz, um einen Menschen umzubringen. Und wir sehen tatsächlich, dass diese Substanzen vermehrt auf den illegalen Drogenmärkten auftauchen. Wir sehen das durch Monitoring im Bereich von Drug-Checking, das es in verschiedenen Städten inzwischen gibt und in der Schweiz, in Zürich, seit sehr vielen Jahren auch schon etabliert ist. Und wir haben zudem eben auch lokale Ausbrüche in den letzten Jahren gesehen. 2023 gab es in Dublin ein Cluster mit 54 Überdosierungen innerhalb von 4 Tagen. Da wurden Nitazene dem Heroin beigemengt und die Leute haben dann eine Überdosierung erlitten. Und eine Opioidüberdosierung geht eigentlich immer mit einer Atemdepression einher. Das heißt, man erstickt und das kann auch eben tödlich verlaufen. Ebenso haben wir Überdosierungscluster auch gehabt in Birmingham. Wir haben punktuell auch über Drug-Checking-Analysen gesehen, dass es in Frankfurt, in Bremen, aber auch in Bayern eben Nitazene aufgetaucht sind oder eben auch Fentanyl aufgetaucht ist, die dem Heroin beigemengt waren. Das ist eine sehr aktuelle Entwicklung, genau, wie gesagt, die uns mit Sorge einhergeht, weil wir noch nicht genau abschätzen können, wie stark sich das Ganze ausprägt und ob wir noch einen weiteren Anstieg an drogenbedingten Todesfällen da zu befürchten haben. Wie geht's dann aber jetzt diesen Menschen in offenen Drogenszenen? Also wie ist die Lebenssituation dieser Menschen, die sich dort aufhalten, die jetzt eben überwiegend Crack konsumieren? Da möchte ich jetzt auf eine Studie verweisen oder auf eine Studie eingehen, die wir an der Technischen Hochschule Nürnberg zusammen mit KollegInnen der Hochschule Düsseldorf zusammen durchgeführt haben. Wir haben insgesamt 525 DrogenkonsumentInnen in offenen Drogenszenen in Köln, Düsseldorf, Essen und Münster durchgeführt. Und im Folgenden gehe ich auf die Ergebnisse dieser Studie ein, da sie einen ganz guten Einblick in die Lebensrealität und Situation dieser Menschen geben. Unsere Studie haben wir nicht im luftleeren Raum durchgeführt, sondern wir haben das versucht, auch theoretisch zu fundieren und zu konzeptionalisieren. Und aus unserer Perspektive verstehen wir offene Drogenszenen als ein Risikoumfeld, in dem die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, drogenbedingte Schäden zu erleiden. Das ist ein Ansatz von Tim Rhodes, das ist ein britischer Suchtforscher, ein Soziologe, der sagt, dass das Risikoumfeld als den sozialen und physischen Raum definiert werden kann, in dem eine Vielzahl von Faktoren zusammenwirken, die die Wahrscheinlichkeit eines drogenbedingten Schadens deutlich erhöhen. Und das ist unsere Perspektive da. Also wir sehen offene Drogenszenen aus dieser Perspektive weniger als soziales Konstrukt, auch weniger als einen wirtschaftlichen Raum, in dem mit einem Gut gehandelt wird, sondern eben als ein Risikoumfeld für die Konsumenten. Und eine andere Perspektive, die wir eingenommen haben in der Konzeption unserer Studie, ist der Ansatz der syndemischen Produktion. Das ist ein sehr spezieller Begriff. Das ist ein Kunstwort und verbindet zwei Perspektiven. Einmal, dass es zu Synergien kommt, also dass verschiedene Faktoren miteinander zusammentreffen. Und in diesem Kontext ist gemeint, dass es Synergien von verschiedenen Epidemien gibt, also gesundheitlichen Belastungsfaktoren, die miteinander kumulieren und sich gegenseitig auch verstärken. Und in unserem Zusammenhang gehen wir davon aus, dass einmal der Substanzkonsum, vor allem der Crack-Konsum, ein Faktor ist. Dann haben wir psychische Belastungsfaktoren, psychische Erkrankungen, also weitere psychische Erkrankungen neben der Substanzgebrauchsstörung, die miteinander in Verbindung stehen. Dann haben wir es mit Obdachlosigkeit zu tun als dritte Variable. Und die vierte sind Infektionserkrankungen wie Hepatitis C-Infektion und HIV. Und wir gehen davon aus, dass all diese Faktoren miteinander in Beziehung stehen und sich gegenseitig kumulieren und verstärken können. Das ist sozusagen unser Ausgangspunkt und unsere Perspektive. Ja, diese Studie, die wir da durchgeführt haben, das war im Herbst und Winter 2024. Wir haben in Düsseldorf, Essen, Köln und Münster Menschen befragt durch Interviews. Also das waren 1:1 Interviews. Ungefähr 70% der Befragungen haben im öffentlichen Raum stattgefunden und ja, etwas über 30% in Einrichtungen, in niedrigschwelligen Suchthilfeeinrichtungen. Aber uns war es wichtig, eben vor allem auch Menschen zu befragen, die vielleicht Suchthilfe bisher so noch nicht genutzt haben. Und daher haben wir eben auch viele Interviews eben im öffentlichen Raum durchgeführt. Und im Folgenden gehe ich jetzt ein bisschen auf die Ergebnisse ein. Offene Drogenszenen sind sehr, sehr männlich geprägt. Das sieht man auch in unseren Daten. Ungefähr 76-77% der Befragten haben eine männliche Geschlechtsidentität. 23% waren Frauen, 1% divers. Das Durchschnittsalter liegt bei 44 Jahren und wir haben es mit Menschen zu tun, die häufig über lange Jahre, teilweise Jahrzehnte, chronifizierte Störungsverläufe mit sich bringen. Also nicht erst kurz mit Drogen in Kontakt sind, sondern schon sehr, sehr lange. Häufig eben auch mit anderen Drogen zuvor in Kontakt waren, wie Alkohol, Tabak, Cannabis, Amphetamin und dergleichen und dann im Verlauf einer solchen Karriere, Suchtkarriere ans Heroin oder auch Kokain und Crack gekommen sind. Zudem haben wir es mit Menschen zu tun, die eben häufig auch andere psychische Erkrankungen aufweisen. Wir nennen das sind komorbide Störungsbilder, also neben der Substanzgebrauchsstörung auch Depressionen, Persönlichkeitsstörungen, Angsterkrankungen und so weiter. Die Menschen, die wir befragt haben, waren, ein Großteil haben eben als finanzielle Einkünfte Bürgergeld, Sozialhilfe und Grundrente erhalten. Das waren ungefähr 72%. Aber natürlich reicht das nicht aus, um dann auch eine Substanzgebrauchsstörung oder eine Sucht zu finanzieren, also nicht die Drogen zu kaufen. Das heißt, es gab immer auch noch weitere Einkünfte. Und ein großer Teil sagt, dass sie da eben Pfandflaschen gesammelt haben, Unterstützung durch Familie und Freunde bekommen haben, aber auch Betteln, Diebstahl und Dealen ist ein Thema. Dealen heißt nicht, dass das jetzt unbedingt immer alles Menschen waren, die im großen Umfang mit Drogen gedealt haben, sondern das ist dann häufig das Dealen auf der untersten Ebene in offenen Drogenszenen von Konsument zu Konsument, um sich die eigenen Drogen eben finanzieren zu können. Andere haben eben Straßenzeitungen verkauft und einige sind eben auch der Sexarbeit nachgegangen. Das Thema Migration spielt bei dieser Population durchaus eine Rolle. 70% der Befragten waren deutscher Staatsangehörigkeit und ja, ungefähr ein Drittel hat Migrationshintergrund. Wenn es um Migration geht, ist eben eine ganz zentrale Frage, wie gesichert ist der Aufenthaltstitel? Denn das ist wiederum ein struktureller Faktor, der als belastend gesehen werden kann. Wenn der Aufenthaltstitel nicht gesichert ist, ist das ein Stressfaktor. Es ist eine Unsicherheit, die da ist. Und auch die Zugänge in weiterführende Suchttherapien wird häufig blockiert, wenn der Aufenthaltstitel nicht gesichert ist. Und von den Menschen, die Migrationshintergrund hatten, haben ungefähr 38% einen unbefristeten Aufenthaltstitel gehabt. Das heißt, der war gesichert. Und bei den anderen war es tatsächlich so, dass sie keine Sicherung, gesicherten Aufenthaltstitel da hatten. Das heißt, die waren geduldet, haben eine befristete Aufenthaltsgenehmigung oder gar keine Papiere gehabt. Das ist natürlich total belastend und eben auch für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter dann sehr, sehr schwierig, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten und erstmal eine Situation zu schaffen, die so gesichert ist, dass man von dort aus auch weiterführende suchttherapeutische Hilfen in Anspruch nehmen kann. Rund 11% der Menschen mit Migrationshintergrund haben Fluchterfahrung gemacht. Das heißt, das waren Menschen, die in ihrer Biografie irgendwann mal geflohen sind. Wir können nicht sagen, wann das, zu welchem Zeitpunkt in der Biografie waren. Wir wissen aber aus der Forschung, dass Menschen mit diesen Fluchtbiografien häufig sehr traumatisiert sind, mehrfach traumatisiert sind durch die Erlebnisse in ihrem Herkunftsland, durch die Erfahrungen, die sie gegebenenfalls über die Flucht gemacht haben, aber eben auch belastet sind durch die Situation, die sie hier in Deutschland erlebt haben. Das heißt, die sind dann nochmal deutlich vulnerabler, diese Menschen mit Fluchterfahrung. Ein weiterer struktureller Risikofaktor oder Belastungssituation sind Menschen, die nicht krankenversichert sind. Eigentlich haben wir ja in Deutschland eine Situation, dass wir eine Pflichtkrankenversicherung haben, aber 17% der Menschen, die wir befragt haben, waren nicht krankenversichert. Das heißt, auch da gibt es dann strukturelle Hürden, suchtmedizinische Hilfen in Anspruch zu nehmen oder auch psychiatrische Hilfen in Anspruch zu nehmen, weil es einfach keinen Krankenversicherungsstatus gibt. Und auch das ist eine Situation, die sie ja miteinander sich verschränken und verstärken. Also, und wir sehen, dass gerade die Menschen, die keinen gesicherten Aufenthaltstitel haben, häufiger nicht krankenversichert waren. Das heißt, da laufen dann verschiedene Belastungsfaktoren und auch sozialrechtliche Faktoren zusammen, die den Ausstieg aus dieser Situation erschweren. Ja, ich habe das eingangs schon gesagt, wir haben die Situation erlebt, dass in den Jahren, dass immer mehr Crack geraucht wird in offenen Drogenszenen und wir haben eben auch abgefragt, wie häufig welche Substanz verkonsumiert wird. Wir nennen das die Konsumprävalenz, also die wir da erfragen. Und wir haben da zwei Faktoren gefragt. Also einmal, wir haben eine Liste gehabt von unterschiedlichen Substanzen, haben gefragt, hast du diese Substanz in den letzten 24 Stunden konsumiert und hast du diese Substanz in den letzten 30 Tagen verkonsumiert? Das heißt, wir haben zwei Werte, einmal die 24-Stunden-Prävalenz und die 30-Tage-Prävalenz. Und in den letzten 24 Stunden war es so, dass 56% der Befragten gesagt haben, dass sie Crack geraucht haben. Und das ist die treibende Kraft sozusagen inzwischen in diesen offenen Drogenszenen. Bis vor 10 Jahren war das eigentlich gar kein Thema. Und wir sehen, dass das jetzt inzwischen die Regel ist. Heroin, unabhängig der Applikationsform, also Heroin kann man auch rauchen, kann man intravenös konsumieren. Heroin haben in den letzten 24 Stunden 36% der Menschen verkonsumiert, also deutlich weniger. Und wir sehen da, dass es da eben genau diesen Shift gegeben hat von Heroin hin zu Crack. Die Menschen haben aber eben nicht nur Heroin oder Crack geraucht oder konsumiert, sondern eben auch andere Substanzen. Und im Durchschnitt waren das 3 Substanzen in den letzten 24 Stunden. Und auf offenen Drogenszenen wird eben auch Alkohol getrunken, Cannabis geraucht, aber eben auch Medikamente damit gedealt und auch verkonsumiert, wie Benzodiazepine oder Pregabalin. Also Medikamente, die Benzodiazepine sind, sehr stark muskelentspannend, angstlösend, sehr stark sedierend. Im Zusammenhang mit Opioiden oder auch Alkohol kann das auch zu tödlichen Überdosierungen führen, also weil es auch da zu Atemdepressionen kommt. Und Pregabalin ist ein Medikament, was dann eingesetzt wird in der Behandlung von Krämpfen, hat aber eben auch einen Rauscheffekt, vor allem auch im Zusammenhang mit Alkohol. Und das sind eben Substanzen, die dann verkonsumiert werden. Und wir haben eben mit Menschen zu tun, die ja mehrere Substanzen über den Tag hinweg konsumieren. Wir nennen das so polyvalente Konsummuster. Und genau, und das ist eben ein Teil der Realität dort. Ja, zu Beginn der Crack-Krise haben die Menschen selber Crack hergestellt, indem sie das Kokainpulver mit Wasser aufgekocht haben. Das ist nicht sonderlich kompliziert. Man braucht dazu kein Labor. Das ist jetzt auch nicht wie in irgendwelchen Filmen zu sehen ist, wo irgendwie in irgendeinem Labor gearbeitet wird, sondern das ist sehr, sehr niedrigschwellig. Inzwischen hat der Markt aber nachgesteuert und den Bedürfnissen der Konsumenten nachgegeben oder dem entsprochen. Und wir sehen in unseren Daten, dass ein großer Teil der Konsumenten in diesen Städten, den wir befragt haben, tatsächlich die Cracksteine, also das Endprodukt vom Dealer kauft. Also in Münster waren das rund 90% der Konsumentinnen, in Köln 71%, in Essen war es eher noch nicht so stark vertreten. Da war es nur jeder 4. Konsument, der die Cracksteine auf der Szene gekauft hat. Aber wir sehen da auch eine weitere Eskalation sozusagen in der Dynamik, weil das Endprodukt dann eben auch sehr, sehr niedrigschwellig konsumiert wird. Ein Crackstein kauft man auf der Szene, steckt sie in die Pfeife, zündet es an, zieht 3-4 Mal dran und dann ist der Zauber auch vorbei. Das heißt, das ist ein sehr niedrigschwelliger Konsum, der dann eben auch häufig im öffentlichen Raum zu sehen ist. Die Menschen, die wir befragt haben, haben im Durchschnitt 2 Jahre schon Crack konsumiert. Interessant ist, dass die häufig schon sehr viel länger obdachlos waren. Und das ist ein Punkt, der deutlich wird, das sehen wir auch gleich nochmal, dann gehe ich auf das Thema Obdachlosigkeit nochmal ein, dass Crack einerseits dazu führt, dass Menschen verelenden und auch in Obdachlosigkeit hineinkommen. Wir sehen aber auch in der zeitlichen Reihenfolge, dass Menschen, die straßenobdachlos sind, sehr vulnerabel sind und dann eher auch zum Crack-Konsum übergehen. Also das heißt, Straßenobdachlosigkeit führt auch zu Crack-Konsum. In beide Richtungen sehen wir solche Dynamiken. Wir haben dann auch versucht, ein bisschen zu differenzieren. Menschen, die sehr, sehr stark Crack konsumieren und haben die verglichen mit denen, die entweder gar nicht oder sehr selten Crack konsumieren. Und sehr selten heißt einmal die Woche oder weniger oder gar nicht. Und zweimal die Woche bis hin zu mehrfach am Tag, das ist eben die Gruppe der stärker konsumierenden Crack-Konsumenten. Und wenn man die Gruppen miteinander vergleicht, dann sieht man, dass gerade die Menschen, die häufig Crack konsumieren oder häufiger Crack konsumieren, dass sie viel, viel häufiger straßenobdachlos sind, nicht mehr in Notschlafstellen übernachten, sondern auf der Straße. Das waren 26%, also jeder Vierte. Von denen, die weniger häufig Crack konsumiert haben, waren es nur 17%. Immer noch viel zu viele, aber deutlich weniger. Wir sehen, dass diese Menschen, die regelmäßig Crack konsumieren, seltener über eigenen Wohnraum verfügen im Umkehrschluss, dass sie viel seltener über ein reguläres Einkommen verfügen, aber dafür wiederum viel häufiger Einkommensquellen haben über Diebstahl und Dealen und eben auch deutlich häufiger nicht krankenversichert sind. Also von denen, die sehr stark Crack konsumieren, waren 19% nicht krankenversichert und bei den weniger häufigen Crack-Konsumierenden waren es 13%. Also wir sehen auch da, dass Crack mit deutlichen Belastungsfaktoren interagiert und sich diese Dinge auch gegeneinander verstärken. Ein Bild, was häufig so vermittelt wird in der Öffentlichkeit ist, wer Crack konsumiert, der macht den ganzen Tag nichts anderes mehr. Der macht das 20, 30 Mal am Tag und das 3-4 Tage am Stück. Solche Konsummuster, sogenannte Binge-Konsummuster, die gibt es, aber wir sehen auch in unseren Daten, dass es eher die Ausnahme ist. Es gibt eine ganze Reihe von Crack-Konsumierenden, die versuchen irgendwie den Konsum zu begrenzen und selber noch irgendwie die Kontrolle über den Konsum zu bekommen. Das gelingt nicht immer und auch nur sehr bedingt. Sehr viel schlechter eben als bei Heroin oder anderen Substanzen. Aber die gibt es tatsächlich. Die sagen, ich versuche den Konsum zu begrenzen. Das sind ungefähr 25-30% der Konsumenten. Und das ist insofern wichtig, weil es bisher keine medikamentöse Behandlungsmöglichkeit für Stimulantien wie Kokain gibt. Wenn man Heroin sich anschaut, da gibt es Substitutionsbehandlungen, Methadonprogramme, Buprenorphin und andere Substitute. Es gibt auch Diamorphin, also Heroin-Originalstoff, das vergeben wird in der Behandlung einer Opioidabhängigkeit. All das haben wir bei Kokain und Crack nicht. Es gibt diese Medikamente bisher nicht. Wir haben da einen großen Forschungsbedarf. Und die Frage ist, für welche Klientengruppen oder Konsumentengruppen ist eine mögliche Ersatzstoffbehandlung denn hilfreich bei einer Substanz, die mit einem sehr starken Kontrollverlust einhergeht? Und da, glaube ich, brauchen wir auch solche Daten und müssen diese Konsumenten nochmal differenzierter betrachten. Und meine Vermutung ist, dass es am ehesten bei denen gelingen könnte, die ihren Crack-Konsum eher noch reguliert bekommen. Von daher ist das eine für zukünftige Forschung wichtige Perspektive. Ein weiteres Thema, wenn es um offene Drogenszenen geht, ist die Situation, dass Menschen dort, wenn sie Drogen nehmen, vor allem Substanzen, die auf das Atemzentrum des Gehirns einwirken, wie Opioide, Benzodiazepine, Alkohol im großen Maße eingenommen, dass die drogenbedingte Überdosierung erleben. Und in unserer Befragung haben 45% der Befragten gesagt, dass sie jemals im Leben schon mal so ein solches Erlebnis gehabt haben, eine drogenbedingte Überdosis erlebt haben. Und im Durchschnitt waren es pro Klient 4 Überdosierungen. Also jeder Klient, der ein solches Erlebnis schon mal gemacht hat. Das heißt, wir haben es da mit Situationen zu tun, die natürlich lebensbedrohlich waren. Die haben das, die Situation überlebt, aber die natürlich auch traumatisierend sind. Also wenn man in so einer Risikosituation sich befunden hat. Und wir haben danach gefragt, wo denn diese Überdosierungen stattgefunden haben. Da war natürlich Mehrfachnennung möglich. Und 2/3 der Befragten haben ungefähr gesagt, dass das im öffentlichen Raum war. Also draußen auf der Straße. Das ist natürlich ein sehr ungünstiger Raum, weil die Frage, ob da Hilfe geleistet werden kann, nicht immer gewährleistet wird. 48% haben gesagt, das war in privaten Räumen. Und 13% haben gesagt, in Drogenkonsumräumen. Also diese Einrichtungen, medizinische Facheinrichtungen, in denen unter medizinische Aufsicht selbst mitgebrachte Drogen konsumiert werden können und in einem Drogennotfall kann erst Hilfe geleistet werden. Diese Einrichtungen gibt es nicht flächendeckend in Deutschland. In den Städten, in denen wir befragt haben, gibt es solche Einrichtungen und die leisten eine hervorragende Arbeit zur Schadensminderung, bieten einen sehr wichtigen Zugang zum Hilfesystem und zudem werden Infektionserkrankungen zurückgedrängt, weil die Menschen sterile Konsumutensilien und sterile Rahmenbedingungen dort für den Konsum wiederfinden. Dennoch ist es so, dass bei Menschen, die intravenös Drogen konsumieren und sich in offenen Drogenszenen aufhalten, Infektionserkrankungen virulent sind. Und in unserer Befragung war es so, dass ungefähr 5,4% der Befragten HIV-positiv waren. Und das ist natürlich im Vergleich zur Gesamtbevölkerung eine sehr, sehr hohe Zahl. Sie sind dort sehr vulnerabel. Und wir sehen auch, dass Hepatitis C-Infektionen sich in dieser Population auch ausbreiten. Und deswegen brauchen wir genau dort auch sichere Rahmenbedingungen, in denen der Konsum ermöglicht wird und eben Hilfe geleistet wird und eben auch Zugang zu sterilen Konsumutensilien. Ja, ein weiterer Treiber der Krise, der Crack-Krise, ist tatsächlich die Obdachlosigkeit. Ich bin darauf schon eingegangen. Und in unserer Befragung sehen wir, dass rund 37% über alle 4 Städte hinweg straßenobdachlos waren, also akut obdachlos. Das heißt, die haben keine gesicherte Übernachtungsmöglichkeit gehabt. Das heißt, die haben entweder direkt auf der Straße übernachtet, das waren ungefähr 22%, und 14,5% haben Notstellen genutzt, die aber immer nur sehr kurzfristig eine Übernachtung ermöglichen. Und per Definition sind das dann eben in der Summe die Menschen, die als akut obdachlos gezählt werden. Im Mittel waren die Menschen 3,9 Jahre wohnungslos. Das heißt, auch da sehen wir chronifizierte Zustände und das ist tatsächlich einer der Treiber der Krise. Also wenn wir die Situation in offenen Drogenszenen nachhaltig bekämpfen wollen, müssen wir gesicherten Wohnraum für diese Menschen schaffen. Das ist etwas sehr, sehr Zentrales. Und auch wenn man sich die Menschen mal näher anschaut, die von Obdachlosigkeit in offenen Drogenszenen betroffen sind und die vergleicht mit denen mit gesicherten Wohnraum, da sehen wir ebenso nochmal sehr starke Unterschiede. Es ist klar, dass diese Menschen sich länger am Tag in offenen Drogenszenen aufhalten. Im Durchschnitt waren das 10 Stunden am Tag. Die gesicherten Wohnraum haben, waren im Mittel nur 7 Stunden auf der Szene unterwegs. Das heißt, die sind eher im öffentlichen Raum auch sichtbar und haben ihren Lebensmittelpunkt dort. Die haben viel, viel häufiger kein reguläres Einkommen. Also 36% haben kein reguläres Einkommen. Bei den anderen waren es nur 9%. Und sie sind natürlich dann eben auch auf andere Einkommensquellen angewiesen, wie Pfandflaschen sammeln, betteln oder auch Diebstähle. Diese Menschen, die straßenobdachlos sind oder keine gesicherte Unterkunft haben, nutzen dann eben auch stärker Angebote wie Essensausgabe, niedrigschwellige Kontaktanlaufstellen oder auch Drogenkonsumräume, weil sie eben keine anderen Räume haben und Einrichtungen, wo sie dort sonst ankommen können. Wir sehen bei den Menschen, die obdachlos sind, dass jeder Dritte nicht krankenversichert ist. Also auch da kumulieren diese Faktoren wiederum. Und auch dort deutlich mehr Menschen, ungefähr 19%, einen ungesicherten Aufenthaltsstatus haben und im Umkehrschluss fast doppelt so häufig im öffentlichen Raum durch Ordnungsamt und Polizei kontrolliert worden sind, was logisch ist, denn sie halten sich ja auch deutlich länger im öffentlichen Raum auf und kommen dadurch auch mehr mit Kontrollen in Verbindung und erleben dann ja auch die Konsequenzen von Kriminalisierung dort. Wir sehen in unseren Daten, dass die Menschen, das habe ich eingangs schon gesagt, ja sehr chronifizierte Verläufe haben und im Durchschnitt waren die Menschen mehr als 17 Jahre Teil von offener Drogenszene. Also ja, schon große Zeiträume in ihrem Leben. Wir sehen auch, dass sie häufig inhaftiert waren. Also 80% der Befragten in unserer Studie haben Hafterfahrung. Im Durchschnitt haben die Menschen 4 Haftaufenthalte gehabt und eine durchschnittliche Haftzeit, also kumuliert über die Lebenszeit hinweg, von 5,9 Jahren. Auch das ist eine Situation, die hochproblematisch ist, denn wir wissen aus guten Studien des Robert-Koch-Instituts, dass je länger drogenkonsumierende Menschen in Haft waren und je häufiger, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus der Haft heraus die Menschen mit einer Hepatitis-Infektion da wieder rausgehen. Denn in Haftanstalten in Deutschland gibt es keinen Zugang zu sterilen Konsumutensilien. Und dass dann eben Konsumutensilien für den Drogenkonsum dort geteilt werden, ist die Regel und nicht die Ausnahme. Und daher sind Haftanstalten in Deutschland epidemiologische Hotspots für Hepatitis-Infektion und eigentlich ein nicht tragbarer Zustand. Der müsste eigentlich dringend behoben werden. Wir sehen in unseren Daten, dass diese Menschen häufig Hilfseinrichtungen in Anspruch genommen haben, allerdings sehr niedrigschwellige Einrichtungen, etwas wie Essensausgabe, Kontaktstellen, Notübernachtung, Drogenkonsumräume oder eben auch Vergabemöglichkeiten von sterilen Konsumutensilien. Wir sehen aber auch, dass ungefähr 60% der Befragten in den letzten 30 Tagen keine sterilen Konsumutensilien erhalten hat. Warum auch immer, das können wir nicht beantworten. Aber das ist natürlich im Hinblick auf die Ausbreitung von Infektionserkrankungen in dieser Population auch problematisch. Und auch da müssten mehr Bemühungen angestellt werden, dass eben sterile Konsumutensilien diesen Menschen zur Verfügung gestellt werden. Ja, was braucht es denn jetzt, um diesen Menschen weiterzuhelfen? Und was ist jetzt das Fazit aus all diesen Daten und diesem Wissen, was wir dort generiert haben? Also Crack ist inzwischen die am häufigsten konsumierte Substanz in diesen 4 Städten, in denen wir in Drogenszenen befragt haben. Mit Crack wird inzwischen gedealt, das ist regelhaft verfügbar. Einer der zentralen Treiber der Krise ist die Straßenobdachlosigkeit. Wohnen und auch Angebote und Programme wie Housing First, also das Wohnraum auf dem ersten Wohnungsmarkt genau auch diesen Menschen zur Verfügung gestellt wird, muss als zentrale Harm Reduction Strategie verstanden werden. Also eine schadensmindernde Funktion hat das und daraus entwickelt sich dann auch deutlich mehr. Also wenn der Wohnraum gesichert ist, dauerhaft gesichert ist, dann trägt das zur Genesung und zur Gesundwerdung auch sehr deutlich bei. Wir sehen, dass das Hilfesystem bisher sehr auf Heroinkonsumenten ausgerichtet war. Das war logisch, denn das war auch das Hauptklientel innerhalb dieser Szenen. Jetzt haben wir eine ganz andere Struktur mit anderen Bedürfnissen, die mit Crack-Konsum einhergehen. Wir haben mit Menschen zu tun, bei denen der Tag-Wach-Rhythmus total gestört ist. Wir brauchen die Möglichkeit, zum Beispiel Tagesruhebetten zu installieren, dass die Menschen auch tagsüber schlafen können. Also eine, ich sag mal, 9-to-5-Hilfsstruktur funktioniert da nicht mehr. Wir brauchen eher eine 24-7-Versorgung. Wir sehen, dass es total schwierig ist für MitarbeiterInnen, die in niedrigschwelligen Suchthilfeeinrichtungen arbeiten, Hilfen längerfristig zu planen, sondern Hilfe muss unmittelbar jetzt im Moment erfolgen, denn eine richtige Planbarkeit ist in diesen Lebenssituationen kaum noch möglich. Wir brauchen eine deutlich bessere Verzahnung von Hilfen, die aus der Wohnungslosenhilfe, aus der Suchthilfe und aus der Sozialpsychiatrie zusammengedacht werden. Das sind Hilfesysteme, die aus der Historie heraus parallel entwickelt wurden und auch mit unterschiedlichen Kulturen und Hintergründen entstanden sind. Aber diese Menschen, um die es hier geht, die sind sowohl wohnungslos, die sind suchterkrankt und die sind psychisch krank. Also die haben alles 3. Und wir müssen eigentlich die Hilfen zusammendenken, zusammenführen und auch da strukturelle und konzeptionelle Hürden überwinden. Die gibt es da noch im Detail. Das wird jetzt hier zu weit führen, aber da brauchen wir andere Konzepte noch einmal. Und ein weiter wichtiger Punkt ist, wir müssen den Umgang mit Kontrolle und Repression noch mal anders denken. Wenn wir in die Schweiz schauen, Zürich und andere Städte in der Schweiz haben da modellhaft gezeigt, wie man offene Drogenszenen auflösen kann. Zürich hatte in den 90er Jahren Europas größte offene Drogenszene. Und man wollte diesen Zustand nicht mehr akzeptieren und hat dann auch über das Ausprobieren, ist man dazu hingekommen, ein sogenanntes Züricher Modell zu entwickeln. Und um das mal runterzubrechen, gibt es so 3, 4 Faktoren, die dort zusammen gedacht werden. Das eine ist, es braucht Kontakt- und Anlaufstellen, die eine hohe Aufenthaltsqualität haben und so strukturiert sind, dass die drogenkonsumierenden Menschen längere Zeiträume auch in diesen Einrichtungen verweilen. Und dazu gehört eben auch, dass eben der Mikrohandel von Konsument zu Konsument mit der Droge in diesen Einrichtungen toleriert wird. Das ist nicht legal, das ist nicht rechtlich nicht anders zu sehen als hier in Deutschland, aber die Menschen sind nicht mehr gezwungen, zum Kauf, zum Erwerb der Droge in den öffentlichen Raum zu gehen und weil der Konsum dann so niedrigschwellig ist, dort dann auch Crack zu konsumieren, sondern sie verbleiben in Einrichtungen. Im öffentlichen Raum gibt es eine Null-Toleranz-Politik, was den Drogenhandel angeht, aber in den Einrichtungen wird es toleriert und das ist ein sehr pragmatischer Ansatz. Das hat dazu geführt, dass faktisch in Zürich die offene Drogenszene weitestgehend aufgelöst wurde. Ein weiterer Punkt ist, dass es Konsummöglichkeiten in der Nacht gibt. Die haben wir hier in Deutschland bisher so nicht. Also dass der Konsum auch in Suchthilfeeinrichtungen, in Noteinrichtungen, also Übernachtungseinrichtungen toleriert wird. Das ist in vielen Städten bisher so nicht der Fall. Und das führt dazu, dass genau die vulnerable Menschen, die straßenobdachlos sind, auf der Straße verweilen, weil sie eben zwischendurch auch nachts konsumieren müssen, weil die Konsumfrequenz von Crack eben deutlich kürzer ist, als das bei Heroin der Fall war. Und das sind Faktoren, die müssen wir neu denken. Wir müssen da bereit sein, neue Wege zu gehen, um genau diese Konflikte auch in öffentlichen Räumen effektiv zu begegnen. Und nur dann kommen wir zur Lösung, wenn wir sowohl den Betroffenen gut weiterhelfen, aber eben auch schauen, welche Ansätze braucht es in den Sozialräumen, um diese Konfliktlinien zwischen Mehrheitsgesellschaft und vulnerablen Randgruppen vernünftig begegnen zu können. Das war jetzt ein Überblick über diese Situation in offenen Drogenszenen in Deutschland. Wenn ihr noch weitere Informationen zu diesem Thema erhalten wollt, könnt ihr gerne unsere Studie nachlesen zur Situation in offenen Drogenszenen in Nordrhein-Westfalen. Die ist online abrufbar und darüber hinaus möchte ich auf Handlungsempfehlungen von Akzept e.V. verweisen. Akzept ist ein Verband aus der niedrigschwelligen Suchthilfe, ein Dachverband. Und dort haben Praktika und WissenschaftlerInnen zusammen Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Crack-Konsum niedergeschrieben. Und es gibt dort eine ganze Reihe von Maßnahmen, die dort benannt werden, die hilfreich wären, um dieser Situation entgegenzutreten. Klar ist, wir brauchen da veränderte Rahmenbedingungen, zum Teil auf kommunaler Ebene, auf Ebene der Bundesländer, aber auch auf der Ebene des Bundes, damit eben solche Maßnahmen, wie die da vorgeschlagen werden, umgesetzt werden können. Ja, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald.
Der Suchtforscher Daniel Deimel war das mit einem Vortrag darüber, wie sich die Situation in den offenen Drogenszenen in Deutschland verändert, warum das passiert und wie sich Suchthilfe ändern müsste, damit den Menschen geholfen werden könnte. Seine Studie, die genannten Handlungsempfehlungen und noch mehr Quellen und Links findet ihr in den Shownotes und auf unserer Seite. Ja, und da findet ihr auch noch mehr spannende Vorträge. Wühlt euch da mal durch und abonniert uns, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das lohnt sich, das verspreche ich. Ich bin Katrin Ohlendorf. Für diese Folge sage ich Tschüss und bis bald. Schön, dass ihr dabei wart.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.